So, ich präpariere mich hier noch ein bisschen. Alles meine. Ich klaue meine Flasche. So, ich werde ab und zu mal einen Schluck Wasser zu mir nehmen hier. Da ich ja... Nein. Hilft mir über die Runden. Ja, das Predigtthema heute, es geht um Freude, um diesen berühmten Ausspruch aus Nehemia. Und ich habe gedacht, ja, dem ganzen Trubel auch vom letzten Sonntag, ich habe einen Predigttext eigentlich immer so, dass ich den, wenn ich ihn vorbereite, mindestens ein halbes Jahr vorher einen Impuls habe, wo ich dann das mir aufschreibe. Und dann habe ich dann immer so die Zeiten, wo ich dann immer wieder was ergänze, drüber nachdenke, was streiche. Und irgendwann ist die Predigt mal fertig. Und dann sage ich mir, ach, ich habe was. Kannst du mich dann einteilen, wenn du magst. Und so kommt es dann meistens zustande. Ja, Freude. Vielleicht, oder gerade deshalb, heute über dieses Thema. Ich habe von Joachim eine WhatsApp bekommen, ich glaube heute Morgen irgendwann. Da hat er von der Skifreizeit schon mal ein Bild geschickt. Da war, glaube ich, echt schönes Wetter, gute Piste. Und ich glaube, die haben sich auch schon gefreut, gestern da gleich mal loslegen zu können. Und ja, Freude. Es geht um den Text aus Nehemia 8. Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich habe gedacht, ja, das sind Momente, wo es uns vielleicht nicht gut geht, wo wir merken, wir kommen unsere Grenzen. Gerade dieser Vers oder diese Verse aus der Bibel, wo doch unheimlich ermutigend sind, aber wo einfach auch so viel dahinter steckt. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie gesagt, über das letzte halbe Jahr mal rauszukriegen, was bedeutet das eigentlich alles oder was will die Bibel uns damit sagen. Und ich lese euch kurz den Text. Das ist ein Auszug, eigentlich geht es um den ganzen Nehemia 8. Aber kurz ab Vers 8, um diese Szene nochmal, wo dieser Textvers auch fällt, lese ich euch kurz vor. Wie gesagt, Nehemia 8, ab Vers 8. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Erzähl nachher noch ein bisschen, wie der Vers zustande kam, welche Situation das Volk damals hatte. Aber ich denke, wenn man sich mal so hinterfragt, ja, wo haben wir uns das letzte Mal so richtig gefreut? Jeder persönlich. Ja, war es bei der letzten WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde? Oder momentan, wenn man das ein bisschen im Sport verfolgt, wir haben ja den aktuellen Gewinn der Handball-EM und im Tennis den ersten Grand-Slam-Sieg nach 17 Jahren. Das sind alles so Momente, wo sich Leute unheimlich freuen über Erreichtes, über Dinge. Oder war es ein Lottogewinn? Oder die Erfüllung eines lange gehegten Traumes? Sind wir befördert worden? Oder haben wir uns vielleicht verliebt? Was auch immer. Ich glaube, es gibt ein Leben lang immer einen guten Grund, sich zu freuen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Freude, das ist für mich ein positives Lebensgefühl. Ich glaube, das tut einfach gut, wenn wir dieses Gefühl auch immer wieder ganz neu erleben dürfen. Und letztendlich hat Gott uns ja als Menschen auch dazu geschaffen, dass sich der Mensch an der Schöpfung erfreut. und auch das Leben ein Stück weit genießen darf. Diese Freude ist für mich eine Grundform auch von menschlicher Existenz. Und ich glaube, deshalb sollte das auch immer so ein bisschen Bestandteil unseres Lebens bleiben. Ich habe mal geschaut, Freude, das findet man auch in Wikipedia. Und das wird folgendermaßen definiert. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen oder einem Freudenschrei. Und im weiteren Sinne kann auch der Auslöser einer Freude eine frohe Stimmung oder ein frohes Dasein als Freude bezeichnet werden. Der Begriff Glück wird manchmal im Sinne von Freude verwendet. Freude ist sich selbst gesehen weder gut noch schlecht. Eine wertende Komponente kommt ihnen erst zu, wenn sie in negativen oder positiven Verhältnis zur geltenden Moral stehen. Also entweder Schadensfreude oder Siegesfreude. Da gibt es ja auch jemanden, der sich dann gar nicht freut. Es gibt dann immer so dieses Gegenteil. Das Schöne ist, auch die Bibel redet von Freude, und zwar von positiver Freude. Und wir lesen ganz klar und deutlich, dass wir uns auch freuen sollen. Aber mit dieser Freude, da hat es für mich bei der näheren Hinsicht auch ein Stück weit eine geistliche Bedeutung, die man beim genauen Betrachten auch nicht unwesentlichen Einfluss auf mein Glaubensleben hat und auch für mein geistliches Umfeld. Dabei geht es nicht um irgendwelche gespielte Freude oder ja, eine Freude, die jetzt irgendwie ungelöste Probleme vertuschen soll oder vielleicht auch von Verantwortung ablenken. Ich glaube, wenn nicht alles drin irgendwie eine tiefere Bedeutung hätte. Um es genauer zu sagen, glaube ich, der Ausdruck Freude am Herrn, das steht für mich schon irgendwie im Widerspruch zu all dem Gejammer und der allgemeinen Bedrücktheit dieser Welt oder die ganzen negativen Umstände, die wir so momentan erleben. Aber dazu komme ich noch später. Bleiben wir mal kurz im Text. Der Vers, der heute zum Thema steht oder was wir auch schon oft gelesen haben, das steht im Zusammenhang mit der Geschichte Israels und dem Propheten Nehemia. Und um diese Tragik dieser Geschichte zu verstehen, liest man am besten mal das ganze Buch durch. Aber ich denke, heute soll uns mal so eine Kurzzusammenfassung reichen. Wir sind in der damaligen Zeitrechnung, dem sogenannten Monat Kislev des 20. Jahres, so steht es bei mir drin. Das bedeutet so viel wie 445 vor Christus. Und das Volk, das lebt im Exil. Und das ganze ehemalige Land des jüdischen Volkes liegt quasi brach. Und die wenigen Verbliebenen, die dort leben, die leben im großen Unglück und Schmach, wie es auch so schön heißt. Jerusalem ist zerstört und alles liegt komplett in Trümmern. Und für die damalige Zeit bedeutete so viel wie keine Hoffnung, keine Zukunft und schon gar keine schönen Aussichten. Und dann beginnt der Aufbau mit Nehemia. Aber in dieser Zeit erleben wir, wie wir genauer mitlesen, die Problematik der Umstände. Es musste alles angeliefert werden, das ganze Baumaterial. Ein ganzes zerrüttetes Volk, das moralisch und mental wieder aufgebaut werden muss. Und die ganzen widrigen Umstände vor Ort, die es zu bekämpfen gilt. Und bevor das überhaupt losging, da haben schon die Feinde ringsherum von Israel, die haben schon ihre Ansprüche geltend gemacht, bevor überhaupt irgendwo sich eine Veränderung zeigt. Und mit diesen ganzen negativen Begleiterscheinungen wird die Mauer um Jerusalem so peu à peu wieder aufgebaut. Eigentlich tolle Voraussetzungen aus menschlicher Sicht für eine weitere hoffnungsvolle Zukunft. Und mit all diesen widrigen Umständen, als dann die Mauer fertig wurde. Da versammelt sich das Volk und der Prophet Esra liest aus dem Gesetzbuch vor. Und dann kommt eben dieser Zuspruch von Nehemia: Sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten das Volk und sprachen: Seid stille, denn der Tag ist heilig. Freut euch und seid nicht bekümmert. Also in der Regel ernten wir, also mir geht es so meistens ein mildes Lächeln von unserem Gegenüber, wenn wir so über den Austausch, über unsere allgemeinen deutschen Probleme und Alltagssorgen mal diesen Spruch anbringen. Und der Gegenüber denkt sich wahrscheinlich, naja, du hast ja gar keine Ahnung, was mir so alles die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Und trotzdem, freut euch und seid nicht bekümmert. Für mich ein Zuspruch in Zeiten der Not und der Existenzbedrohung. Freude ist und bleibt nach wie vor für mich was Positives. Selbst Schadenfreude erfüllt uns ja im bestimmten Augenblick mit Freude. Zumindest einen von uns. Und wenn wir uns freuen, dann sieht man es uns ja hoffentlich an, dass wir irgendwie alles ausdrücken. Und wenn wir den Begriff Freude mal im Fokus der Bibel betrachten, dann fallen mir noch ganz andere Aspekte auf, die ich heute einfach mal ansprechen möchte. Erstens, was mir auffiel: Freude wird oftmals in Befehlsform, Anführungszeichen, eingefordert. Und in einigen Bibelstellen, da lesen wir tatsächlich, wie mit Nachdruck zur Freude aufgerufen wird. Und dann liest man weiter und man stellt fest, dass hier Freude nicht nur zum Selbstzweck eingefordert wird. Nein, soll daraus was resultieren. Freude zu schaffen hat ein Ziel, und so liest man im Alten Testament auch einige Stellen darüber. Zum Beispiel in Jesaja 65, Vers 18, da heißt: Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn sieh, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Oder in Jesaja 66, Vers 10, da steht zum Beispiel: Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Und im Psalm 32 steht: Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet all ihre Frommen. Also ich habe festgestellt, dass Freude immer wieder betont wird und es wird ja regelrecht auch zur Freude aufgerufen. Und selbst in unserer heutigen Zeit proklamieren wir ja Freude zu einem ganz bestimmten Selbstzweck. Und das tun wir mal mehr oder weniger unbewusst. Ich weiß nicht, wer von euch die Trommelgruppe Los Tromlos kennt, vom Uli Baran. Und interessanterweise, wenn ihr mal so einen Auftritt beobachtet, da passiert Folgendes. Der Uli steht dann vor der Gruppe und gibt Anweisungen. Und irgendwann motiviert er seine Jungs und seine Mädels mal zum Lächeln, indem er dann so vor sich hinsteht und so macht. Ja, habt das mal beobachtet? So dieses angedeutete Hochziehen von Mundwinkeln, und das signalisiert einfach: Hey Leute, ihr seid zu ernst bei der Sache, lächelt, strahlt was Positives aus. Ja, ihr seid ein Team, ihr bringt was da und ihr wollt die Leute motivieren, jetzt zeigt's ja auch mal endlich. Das heißt, die Leute sollen ja mit unserer guten Laune auch angesteckt werden. Und im Fußballstadion, da erleben wir exakt das Gleiche, nur noch auf Form extremer. Ich habe das erlebt, war mit Ruben mal im KSC-Spiel vor ein paar Jahren. Ich hatte keine Ahnung, war das erste Mal im Stadion, hat geregnet, es war glaube ich 7 Grad, ich habe gefroren wie verrückt und war jetzt nicht wirklich motiviert. Und dann hat er mir erklärt, wie das funktioniert, und dann hat er gesagt: Guck mal vorne links, die Truppe, die am meisten leer macht, das sind die Ultras. Einfach mal beobachten, was passiert, wenn es langweilig wird, das ist einfach witzig. Und dann war das tatsächlich so, irgendwann wurde das Spiel richtig zäh und da lief gar nichts. Und da kam so ein Typ, der hat ein Podest genommen, stand sich drauf, hatte ein Megafon, da war schon Oberkörper frei bei 7 Grad, hat das Team angebrüllt, hat dann die Gesänge angestimmt, der war nachher wahrscheinlich komplett heiser. Und es waren hunderte von Fans, die einen Mega-Lärm veranstaltet haben. Die wollten dieses Spiel reißen. Und da ging es einfach nur darum, die Mannschaft auf dem Feld jetzt anzukicken, nach dem Motto, jetzt hebt euch auf und reißt euch zusammen und reißt das Spiel. Die Mannschaft soll endlich in die Puschen kommen und wieder Leistung zeigen. Ein Sieg muss her. Und ja, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen tatsächlich auch ein Stück weit so Freude erzwingen, um auch mal Situationen positiv zu beeinflussen, dass die Stimmung in einer Gruppe oder zu einem Ereignis besser wird. So eine bewusste Proklamation, sage ich mal, der Freude. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist bei dem Text. In der Bibel Freude wird bei großen und wichtigen Ereignissen angekündigt. Eines der bekanntesten Beispiele dazu steht in Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu den Hirten auf dem Felde, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Ich habe festgestellt ganz oft, dass wir in der Schrift, dass da einzelne Personen oder Gruppen, die Gott zu einem bestimmten Dienst oder Zweck beruft, genauso mit ähnlichen Sätzen begrüßt wie freudig, denn der Herr hat dich zu XYZ erwählt. Scheint, dass Freude ein Ausdruck ist von Gottes Gegenwart. In ihm gibt es keine Depression oder negativen Gefühle. Man hat das Gefühl, dass da, wo Gott im Wirken ist, da soll tatsächlich Freude herrschen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand in Gottes Gegenwart kommt und nicht das Gefühl von tiefer, entspannter Freude erlebt. Dritter Punkt, der mir aufgefallen ist. Freude wird angekündigt, bevor ein positives Ereignis eintritt. Und im Lukas 6 steht auch nochmal was drüber. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohns willen. Und verwerfen eure Namen als böse um des Menschensohns willen. Freut euch an jenem Tag und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten angetan. Eigentlich der herausforderndste Punkt für mich. Gott ermutigt die Menschen zur Freude ganz oft in Situationen, wo es eigentlich überhaupt keinen Grund zur Freude gibt. Meistens herrscht Not, Elend oder Unterdrückung, Missmut und Sklaverei. Da, wo die Not groß ist, gibt es aus menschlicher Sicht, in Anführungszeichen, eigentlich keinen Grund zur Freude. Und schon gar nicht, wenn es offensichtlich auch keinen Lösungsansatz gibt. Interessanterweise lesen wir mal von Berichten von verfolgten Glaubensgeschwistern in anderen Ländern, die trotz Not und Unterdrückung sich aber ganz bewusst am Herrn erfreuen und am Glauben festhalten, obwohl ihre Lage oftmals mehr als aussichtslos erscheint. Da erfahren wir dann echt schlimme Dinge und fragen uns, wodurch bekommen unsere verfolgten Geschwister diese Kraft, um ihre Situation zu ertragen und nicht aufzugeben. Und hier ergibt sich für mich irgendwo ein interessanter Zusammenhang, den ich jetzt mal so ganz bewusst in den Raum werfe. Wenn Gott in eine Notsituation hinein zu uns spricht, wir sollen uns freuen und uns dabei die Zusage gibt, dass er dann die Dinge zum Besten bewendet, dann leben wir in einer geistlichen Autorität. Wiederhole ich nochmal. Wenn Gott in einer Notsituation hinein uns zu uns spricht, wir sollen uns freuen und uns dabei die Zusage gibt, dass er dann die Dinge zum Besten bewendet. Dann leben wir in einer geistlichen Autorität. Wir freuen uns dann nicht nur an kurzfristigen Dingen, die uns mal eben kurz zum Lachen bringen, sondern wir setzen Freude am Herrn aktiv ein, um in unserer Umwelt das Reich Gottes freizusetzen. Dinge, werden sich plötzlich verändern, ohne unser eigenes Zutun. Ich denke, wie befreiend ist sowas zu erleben, aber was für eine Überwindung kostet es uns, da überhaupt hinzukommen. Aber dabei müssen wir uns vielleicht gar nicht so arg verbiegen, um in unserem Leben Freude zu erzeugen, auch wenn wir durch schwierige Situationen gehen. Von Jesus können wir ganz viel ableiten, weil Jesus, über Jesus steht selber geschrieben, Jesus ist die Freude selbst. Deshalb ist Freude ein Lebensstil, wenn wir Jesus nachfolgen. Und im Psalm 16 steht darüber, du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude, die Fülle und die Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wenn ich also die Freude in ihren Facetten betrachte, dann komme ich für mich zu folgendem Schluss. Es gibt so im Wesentlichen, wenn man das mal unterteilen möchte, einmal die menschliche Freude. Diese menschliche Freude, die äußert sich für mich darin, dass zuerst ein freudiges Ereignis passiert oder passiert sein muss. Und das Resultat ist dann die positive Reaktion der Freude, die aber irgendwann wieder verschwindet und durch ein neues positives Ereignis reaktiviert werden muss. Und das sind für mich Ereignisse, die wir mehr oder weniger selbst steuern oder hervorrufen. Und wir ahnen in der Regel vorher schon, auf was wir uns dann freuen werden oder dürfen, oder wir freuen uns spontan. Und dann gibt es für mich die sogenannte göttliche Freude. Das steht für mich so ein bisschen dann auch im Fokus gegenüber. Das bedeutet, dass wir uns entscheiden müssen, uns zu freuen. Wir rufen bewusst quasi göttliche Freude in unser Leben. Und zwar in eine, sagen wir mal, eher negative oder bedrückende Situation hinein, die real noch existiert, und erleben dann das Wunder, dass sich die negativen Umstände nachhaltig in freudige oder positive Ereignisse verwandeln, ohne dass wir den Ausgang der Geschichte absehen können. Man könnte sagen, dass blindes Vertrauen in Jesus Christus hier eigentlich die wichtigste Eigenschaft in diesem Zusammenhang ist. Unter diesen Gesichtspunkten ergibt für mich dadurch der Satz, der Herr, die Freude am Herrn ist eure Stärke, einen ganz neuen Zusammenhang. Was könnte man jetzt daraus ableiten? Die Freude am Herrn, diese zwei Begriffe, die gehören für mich unmittelbar zusammen. Ich glaube, was für die Welt die Freude am Reichtum, an Macht, an Besitz, an Geltung, an dem allem, was so zieht, wo wir merken, da könnte unser Herz dran festhaften. Was es bedeutet, hat eigentlich für uns als Gläubige keine Priorität mehr. Basis für ein erfolgreiches Leben, gefüllt mit allem, was wir tatsächlich brauchen, ist die reine Freude am Herrn. Und Stärke hat für mich was von Autorität. Wir können mit unserer Stärke, diese Autorität etwas beeinflussen. Wenn wir die Freude am Herrn proklamieren, freisetzen, ganz bewusst, weil es unsere Stärke ist, dann können wir etwas verändern in unserem Umfeld. Fragt sich manchmal, wozu das Ganze? Ich habe vor vielen Jahren ein Zeugnis gehört von einer Frau, ich glaube, das war sogar mal beim ICL-Seminar, wo mir das ganz deutlich wurde, was tatsächlich gemeint ist damit und was es für Auswirkungen hat. Die Frau hat es erzählt, weiß gar nicht mehr, wann das war, wie gesagt, schon einige Jahre her. Es war eine Lebenskrise. Sie hatte mehrere Dinge erlebt, wo ich gedacht habe, boah, ein Schicksalsschlag am anderen. Es ging um Krankheit, es ging um daraus resultierenden Arbeitsplatz verloren. Beziehungstechnisch, es war alles auf dem Prüfstand. Und sie war richtig in der Lebenskrise, war kurz davor, vielleicht auch Selbstmord zu begehen. Sie hat viel erzählt darüber. Und sie war gläubig und hat erzählt, wie sie so auch im Gebet immer wieder Gott ihre Not geklagt hat. Und Sie hat sich nicht über ihren Zustand beschwert, aber sie hat Gott ernsthaft gefragt, wozu das Ganze? Warum muss ich durch dieses ganze Leid? Und warum könntest du jetzt nicht Lösung 1, 2, 3? Es hat sich nichts getan. Sie hat sich tatsächlich mit dem Gedanken umgetrieben, sich umzubringen. Und einen dieser Tage, wo sie kurz davor hat sie gedacht, sie gibt Gott vielleicht auch nochmal eine Chance. Und bat Gott einfach darum, dass er zu ihr redet, irgendwas sagt. Sie hat auf ein Wort gewartet, auf irgendwas, was geäußert wurde, wo sie sicher sein konnte, Gott redet überhaupt noch zu mir. Und was tat Gott? Er hat ja tatsächlich geantwortet. Und die Worte, die er an sie richtete, waren kurz und knapp. Er sagte zu ihr nur, gib mir deinen Lobpreis. Mehr nicht. Und ich weiß noch, wie sie erzählt hat, das war für sie erstmal so, Gott, wie soll ich dich jetzt anbeten? Ich habe gar keine Kraft dazu. Wie soll das funktionieren? Ich habe nicht einmal Motivation, überhaupt etwas zu tun. Und sie hat wieder gewartet und Gott hat geantwortet. Gib mir deinen Lobpreis. Und es ging so eine Weile immer wieder so hin und her. Sie hatte das Gefühl gehabt, der Herr war schon geduldig mit ihr. Also sie hat es ja im Nachhinein dann erzählt. Und für jede Frage im Gebet um Antworten ringend für diese erdrückende Lebenssituation kam immer die gleiche Antwort von Gott. Gib mir deinen Lobpreis. Gib mir deine Anbetung. Und dann hat sie sich dazu entschlossen, es zu tun. Sie hat Gott angebetet. CD rein, Musik, die ersten Lieder, einfach nur singen, vielleicht mehr oder weniger emotionslos und nur noch dann irgendwo in die Regelmäßigkeit reinzukommen. Ziemlich lang und immer wieder. Und dann hat sie gesagt, ja, irgendwann hat sie gemerkt, wie sich ihr Herz verändert und wie auf einmal dieser Friede reinkam und diese Freude. Und innerhalb von kürzester Zeit haben sich ihre Probleme in Luft aufgelöst. Es sind Wunder und Wunder passiert. Zuerst kam der Friede in ihr Herz und wenig später die Veränderungen in ihrem Leben. Und die Sorge verschwand. Was nicht hieß, dass eine neue Sorge kam, aber sie wusste, es gibt einen Weg für sie. Und es war total interessant, wie sie das da vorne erzählt hat. Das weiß noch, wie gesagt, das ist ziemlich lange her. Einfach als Zeugnis, ja, es ging nicht darum, dass Gott dir jetzt sagt, was zu tun ist, sondern gib mir deinen Lobpreis, gib mir deine Freude, freu dich an mir, ich bin derjenige, der deine Antwort ist, auch wenn du gar nicht weißt, wie sie aussieht. Was für ein Geschenk. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da ich diese Stärke einsetze, verändere ich mein Umfeld. Und es ist für mich Ausübung von geistlicher Autorität. Das bedeutet, ich verändere mein Umfeld oder bestimmte Situationen, sei es im Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, in der Gesellschaft, in der ich mich befinde, nur mit der göttlichen Kraft seiner Herrlichkeit. Ich bringe da Freude hinein, wo es weltlich gesehen vielleicht gar keine Freude mehr gibt. Persönliche Schicksale, Krankheit, Arbeitslosigkeit, politische Umbrüche, Klimawandel, Katastrophen, ist egal was es ist, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich glaube, gerade in Krisenzeiten, auch wenn wir es nicht für möglich halten, können Menschen an uns Gottes Herrlichkeit erkennen. Die Frage ist nur, erkenne ich den Unterschied in solchen Momenten? Oder heule ich mit den Wölfen, wenn es drauf ankommt? Werfen wir nochmal einen Blick ins Alte Testament. Möchte euch da nochmal kurz in die Begebenheit mit hineinnehmen, wo ganz praktisch genau diese Handlungsweise gelebt und erlebt wird. Man lese dazu aus dem Buch Josua 6 ab Vers 2. Da geht es nämlich um den Fall Jericho. Und kurz zur Erklärung. Jericho ist zu Zeiten Josua eigentlich eine uneinnehmbare Stadt, die eigentlich im Rahmen der Besiedlung und Eroberung vom Land Kanaan, mehr oder weniger, ja, also sie mussten sie einnehmen, um vorwärts zu kommen, um diese Gebietseroberung abzuschließen. Und es war bekannt, dass Jericho eigentlich uneinnehmbar war. Und Josua, der wurde als Nachfolger Mose dazu bestimmt, mit den Israeliten die ganzen Städte im verheißenen Land nach und nach, wie gesagt, zu erobern. Und der Josua bekommt eine Verheißung für diese Stadt, beziehungsweise eine ganz klare Aufgabe. Wie gesagt, ab Vers 2, ganz kurz. Der Herr sprach zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal, und tue so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her, und am 7. Tage zieht 7-mal um die Stadt, und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Und wenn man diese Geschichte mal unter diesen Aspekten zerpflückt, da erleben wir tatsächlich die Umsetzung und dieses alles Verändernde, diese besondere Art und Weise der Freude am Herrn und ihre Auswirkungen. Und man kann ganz schön erkennen, was es auch ein Stück weit kostet, da hinzukommen. Wenn wir mit der Ausgangslage mal beginnen, die ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, negativ, bedrückend. Der Feind hat sich hinter diesen hohen Mauern verschanzt und die menschliche Situation sieht so aus: Gleich probieren wir einen Angriff, bei dem mal wahrscheinlich einige von uns draufgehen. Die Chance steht nicht wirklich gut, vielleicht 1 zu 1 Million, dass wir tatsächlich diese Mauern irgendwie überwinden können. Und wahrscheinlich wäre wahrscheinlich viele draufgehen, aber naja, Kriegszustand, damit muss man leben. Die Mauern von Jericho, die stehen für mich wie ein unüberwindbares Hindernis. Also die Niederlage ist eigentlich so gut wie sicher. Und dann kommt die Realität, ist ernüchternd. Ich glaube, in dieser Situation, wenn man jetzt da dabei wäre, nicht wenige von den Soldaten zweifeln an der Umsetzung des Projekts, wenn sie überhaupt glauben, für diese unglaubliche Mission haben. Und vielleicht neige mir oftmals auch dazu, dass wir Situationen überbewerten. Das liegt einfach in unserer Natur und die gilt auch für die damalige Zeit. Für die meisten zählen Tatsachen und Fakten und die Wahrscheinlichkeit eines Sieges wird logischerweise nach diesem menschlichen Muster bewertet. Und bis jetzt haben wir eigentlich nur die Verheißung. Die steht im Raum. Gott sagt, Jericho wird den Kriegsleuten samt seinem König in die Hand gegeben. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Es muss zur Tat kommen. Es muss die Posaune ertönen. Es muss das Kriegsgeschrei ertönen. Das ist nichts anderes wie Lobpreis. Das Volk muss in diese Weise um die Mauern ziehen und wartet somit auf die Erfüllung. Nicht mit eigener Kraft soll Jericho erobert werden. Nee, Gott behält sich den Sieg vor. Mit anderen Worten, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das bedeutet, dass es der Herr ist, der den Sieg schenkt. Aber an uns liegt es, ob wir den Sieg auslösen. Und dieses Prinzip möchte ich verinnerlichen. Es kommt zur Umsetzung. Gottes Anweisung wird umgesetzt. Die Israeliten ziehen tatsächlich die Vorgaben durch. Und ich kann mir vorstellen, wie lächerlich muss das auf die Einwohner von Jericho wohl gewirkt haben. Schon eine peinliche Nummer. Die haben von ihrer Mauer heruntergelacht. Ein Volk, das mit Pauken und Trompeten um die Mauern zieht und das eine Woche lang. Was für eine Show. musste bei dieser Szene unweigerlich an die Geschichte ins Wohl der Könige denken, von dem aussätzigen Hauptmann, der von dem Propheten Elisa die Anweisung bekam, 7-mal im Jordan unterzutauchen, um gesund zu werden. Manchmal denke ich schon, Gott verlangt auf peinliche Sachen, um seine Autorität zu demonstrieren. Und ich frage mich, warum geht es manchmal nicht einfacher oder unauffälliger? Aber Gott zwingt uns ab und zu mal zu Handlungsweisen, die wir vordergründig eher selten verstehen. Aber dann passiert das Unmögliche. Es passiert tatsächlich, Gott greift auf übernatürliche Weise ein. Was für ein Sieg. Nach 7-maliger Umrundung der Stadt am 7. Tag, da ist es soweit. Die Mauern fallen und Jericho ist besiegt. Was Gott vorhergesagt hat und durch Gehorsam umgesetzt wurde, das ist tatsächlich eingetroffen. Die Mauern von Jericho, die fallen und kein einziger Israelit rührt dabei einen Finger. Gott macht das Unmögliche möglich, wenn wir ihm nur ganz vertrauen. Ja, was können wir daraus mitnehmen? Bei Gott ist nichts unmöglich, aber der Schlüssel liegt bei uns, bei jedem von uns persönlich. Wir ganz allein entscheiden, ob wir uns durch Umstände lenken lassen und Dinge halt so hinnehmen, wie sie sind, oder ob wir eine alles verändernde Haltung einnehmen und lernen, Gottes Autorität in unserem Leben freizusetzen. Und das Schöne ist, die Bibel ist voll von Verheißungen und Zusagen und Botschaften, die uns ermutigen möchte, einen veränderten Lebensstil einzunehmen. Und ganz oft müssen wir es im Kleinen lernen, im alltäglichen und einfachen Situationen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir dabei durch Jesus Siege erringen, werden wir da wachsen wir. Und da werden wir auch größere Dinge tun. In diesem Sinn soll für uns heute der Zuspruch stehen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein Satz von mir: nutzt sie aus, wann immer ihr könnt. Amen. Ich denke, wir singen nachher noch ein Lied gemeinsam zum Abschluss und ich möchte euch einfach auch ermutigen, sind Beter da, dass wir, wenn ihr es möchtet, einfach mal um Freisetzung beten, wenn jemand sagt, hey, ich möchte da hinkommen, ich möchte einfach mal raus aus meinem Alltäglichen, dass Gott ganz neu durch mich spricht, mir ganz neu was sagt, der Verheißung gibt. Dann nutzt die Möglichkeit, dass wir vorne gemeinsam beten nach dem Gottesdienst. Ansonsten hören wir noch ein Lied. Dankeschön.